Bevor wir anfangen, ein kurzer Hinweis. In diesem Podcast geht es um sexuelle Gewalt und ihre Folgen für die Betroffenen. Das kann belastend und retraumatisierend sein. In den Shownotes findet ihr einen Link zu Hilfsangeboten. Bisher bei Vor aller Augen.
Ich habe sie gefragt, würdest du mich noch lieben, wenn ich problematische Fantasien hätte?
Wenn jemand einen Übergriff begeht, dann hatte der verschiedene Risikofaktoren. Es ist selten nur einer, also es ist selten zum Beispiel nur die Pädophilie, da muss noch irgendwas anderes im Argen sein.
Ja, das Ideal wäre, dass die reine Präferenz nicht skandalisiert wird.
Heidelberg, Mitte Mai. Wir sind auf einem weitläufigen Gelände unterwegs, das zum Universitätsklinikum gehört, zwischen größeren und kleineren Häusern. Wir, das bin in dem Fall ich mit meiner Kollegin Marisa Gierlinger. Und wir verlaufen uns erstmal, bevor wir das Gebäude finden, das wir eigentlich suchen.
Ja, vielleicht ist es der auch nicht. Das war auch ein verwirrender Komplex hier drin.
Wo wir hinwollen, das ist ein unscheinbares, aber ganz hübsches Altbauhaus. Durch die verwinkelte Lage am Gelände ist es von allen Seiten vom Verkehr abgeschirmt. Auch als Fußgängerin muss man wissen, dass es hier liegt.
Hallo.
Hallo.
Aufnehmen da.
Genau.
Die Frau, die wir hier treffen, heißt Idil Reinicke. Sie lässt uns in einen Bereich herein, der aussieht wie eine Wohnung.
Ich bin in meinem Wartebereich, da müssen wir noch coronatechnisch ein paar Sachen ausfüllen und Hände waschen und desinfizieren, dann können wir starten. Ja? Okay, super.
An den Wänden hängen bunte Bilder, von Kindern gemalt. Die Räume sind hell. Ganz hinten am langen Flur steht eine Pflanze. Wir biegen bei der zweiten Türe links ab.
Hier ist das Wartezimmer. Herein. Wir sind unter uns, Sie können auch Ihre Taschen ablegen.
Idil Reinicke, die wohnt hier nicht, sondern das ist ihr Arbeitsplatz. Sie ist eine sogenannte Case Managerin in dieser Einrichtung, in der wir gerade stehen. Und zwar dem Childhood House Heidelberg. Und eins der ersten Dinge, die wir von ihr erfahren, ist, dass das im Grunde so gewollt ist, dass Marisa und ich den Weg hierher nicht so leicht gefunden haben. Diese geschützte Lage, die nicht für jeden sofort ersichtlich sein soll. Ihr hört Vor aller Augen, ein Podcast über sexuelle Gewalt an Kindern und wie sie sich bekämpfen lässt. Ein FIO Original, produziert von der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Vincent Vitus Leitgeb und das ist Folge 8. Ein Haus für alle Fälle. Um zu erklären, warum das Childhood House so abgeschieden liegt, und damit auch zu erklären, was genau das Childhood House überhaupt ist, muss ich erst noch eine andere Sache erklären. Eine, die immer wieder in unseren Gesprächen für diesen Podcast aufgekommen ist. Wir haben darüber gesprochen, dass es für Betroffene schwierig sein kann, sich zu öffnen. Das ist ein unglaublich wichtiger erster Schritt. Aber damit sind oft große Ängste verbunden, weil der Täter oder die Täterin den Betroffenen Schuldgefühle oder Scham einredet. Oder weil die Betroffenen von den TäterInnen abhängig sind. Das kann es innerhalb von Familien zum Beispiel oft geben. Außerdem erfordert dieses Reden ja auch Vertrauen zum Gegenüber. Egal, ob das eine Polizistin ist, die Mutter, ein Lehrer oder ein Nachbar. Betroffene müssen darauf vertrauen können, dass diese Personen ihnen glauben und helfen werden. Dass sich etwas ändern kann. Aber selbst wenn Kinder oder Jugendliche den Mut dazu haben, ist eben nicht sofort alles wieder gut. Der Missbrauch ist vielleicht gestoppt, der Täter womöglich festgenommen und das Kind gerettet. Aber oft beginnt dann ein ganz neuer Leidensweg, wenn das Kind die eigene Geschichte immer und immer wieder erzählen muss. Nicht mehr vor einer Vertrauensperson, sondern vor Behörden. Vor RichterInnen, PolizistInnen, AnwältInnen.
man spricht immer von Opferrechten. Ein Opfer ist irgendetwas Bleibendes, Manifestiertes. Ein Kind ist erstmal verletzt und soll hoffentlich gar kein Opfer werden, sondern die Chance haben, in das Leben zurückzufinden und zurückzukehren.
Das ist Roman von Alvensleben. Wir haben in Folge 3 schon von ihm gehört, weil er der Anwalt von dem Mädchen war, das den Fall Lüchte ins Rollen gebracht hat, von Lisa. Ihre Mutter hat Andreas V. als Erste angezeigt, den Dauercamper vom Campingplatz Eichwald. Wir haben mit Alvensleben über die ganzen Pannen gesprochen, die damals passiert sind, beim Jugendamt und der Polizei. Und eben auch darüber, wie mit den ZeugInnen umgegangen wurde, vor allem den Kindern.
Die Kinder wurden natürlich so falsch wie nur geht vernommen. Ein Polizeibeamter in einem Polizeibüro, also in einer Dienststelle, der dann irgendwie ein Kind befragt, das geht gar nicht.
Der Lippischen Landeszeitung hat Alvensleben das im Juni 2019 noch zugespitzter gesagt. Man kann ein Kind nicht einfach an den Tisch setzen, mit einer Lampe anstrahlen wie im Tatort und alles am besten noch in Uniform. Natürlich werde das Kind dadurch verunsichert. Für ihn hat das hier gefehlt.
Psychosoziale Begleitung ist das eine Thema. Das kannte man erst gar nicht. Das haben dann aber viele bekommen. Wir haben das beantragt entsprechend. Ich glaube, das war wichtig.
Da geht es darum, dass Personen anwesend sind, die darauf achten, wie es den Kindern geht, emotional, psychisch. Das sei wichtig, wenn es darum geht, Verdachtsmomente gegen Personen aufzuklären. Und genau solche Menschen waren im Fall Lüchte aber nicht da.
Und das hat halt dazu geführt, dass viele eben sehr häufig vernommen werden mussten, dass die Vernehmung so gar nicht ausreichend war und vielleicht auch inhaltsleer.
Auch ein schriftlicher Bericht des Innenministeriums von Nordrhein-Westfalen räumt später ein, dass die Anhörungen tatsächlich nicht allen kriminalfachlichen Standards entsprochen haben. Die drei Polizistinnen, die die Vernehmungen in Lippe durchgeführt haben, seien nicht speziell für die Befragung von minderjährigen Missbrauchsopfern geschult gewesen. Außerdem wurden die Gespräche nicht immer als Videos aufgezeichnet, wie es eigentlich Vorschrift ist. Das hat die Opposition im Landtag auch dem NRW-Innenminister Herbert Reul im Innenausschuss vorgeworfen, wie man im Protokoll lesen kann. Reul betont dort zwar, dass alle PolizistInnen für die Vernehmung von allen möglichen Opfern vorbereitet sind, auch von Kindern, aber er räumt auch Fehler ein. Er will mehr Fortbildungen anbieten. Und das wäre sicher wichtig. Einerseits für die Opfer, damit sie wegen fehlender Videoaufzeichnungen einzelne Befragungen nicht wiederholen müssen, sich in unpassenden Settings unwohl und verletzlich fühlen. Aber andererseits auch, um die Ermittlungen nicht zu gefährden. Je öfter ein Kind aussagen muss, desto leichter kann es sein, dass sich dann Details verzerren. Das kann sich auf den Prozess und letztlich das Urteil auswirken.
Ich bin ja nun auch Verteidiger und je mehr Fehler passieren im Rahmen des Justizapparates, umso mehr zieht natürlich der Verteidiger aus solchen Fehlern Honig und versucht irgendwie damit umzugehen in seiner Verteidigungsstrategie.
Weil das im Fall Lüchte am Anfang bei der Polizei Lippe so überhaupt nicht klappt, übernimmt nach 2 Monaten das Polizeipräsidium Bielefeld die Ermittlungen und damit auch die Befragung der Opfer.
Und es gibt in Bielefeld, die haben das ja dann federführend übernommen, da gibt es eine Abteilung, die das können und die haben dann auch vernünftige Befragungen durchgeführt.
Also auch mit Videotechnik und mit besserer Begleitung der Kinder.
Natürlich ist dann immer die Frage, wenn das erst am Ende der Kette kommt, was haben die Aussagen vorher schon bedeutet für die Kinder? Einmal an seelischer Beeinträchtigung und Leid und an Verwertbarkeit.
Die Betroffenen von sexueller Gewalt haben ohnehin schon oft lange mit den Folgen zu kämpfen, mit psychischen und physischen Verletzungen. Ihre Aussagen bei der Polizei, vor Anwältinnen und später vor Gericht sind oft nochmals sehr belastend für sie. Aber immens wichtig. Viel mehr noch als bei anderen Straftaten, weil es sehr oft keine anderen Zeugen oder Beweise gibt. Die Frage ist also, Wie kann man es Betroffenen von sexueller Gewalt möglichst einfach machen, über das Erlebte auszusagen? Optimale Lösungen gibt es vermutlich keine. Es gibt aber schon Ansatzpunkte. Und ein Konzept, das bei unseren Gesprächen immer wieder genannt wird, ist eben das Childhood House. Hier soll vieles anders sein.
Genau, das können Sie gerne hier, das führen ja alles. Genau. Inhalte aus Ihrem Arbeitsalltag sozusagen.
Und damit sind wir wieder zurück in Heidelberg, bei Idil Reinicke.
Genau, das Wartezimmer, das ist eigentlich das erste Zimmer, welches das Kind mit seinen Begleitpersonen betritt.
Wir kommen aus dem Gang, den wir auch als erstes im Childhood House betreten hatten, in den zweiten Raum an der linken Seite. Alles ist gleich viel bunter. Da stehen zwei Sofas, Sessel, ein kleiner Tisch.
Wir haben Spielsachen da, ein Puppenhaus und ein Schaukelpferd und Beschäftigungsmaterial. Wir spielen ganz viel UNO. Ich kenne die verschiedensten UNO-Regeln. Und so verbringen wir Zeit und können natürlich auch ein bisschen reden.
Der Raum hat auch eine tiefer gehängte Decke. Das ist mir auf den ersten Blick gar nicht aufgefallen. Aber es schafft automatisch eine intimere, ruhigere Stimmung. Man hört das vielleicht auch auf unseren Aufnahmen. Im Gegensatz zum Gang klingen sie gleich mal gedämpfter.
Im Allgemeinen nehme ich wahr, dass sie hier ziemlich schnell zur Ruhe kommen, weil hier kein Stress entsteht. Wir haben die Zeit, alle, die da sind, haben sich auf das Kind eingestellt.
Mit sie meint Reinicke die Kinder, die hierher kommen. Reinicke ist zuständig für alle von 0 bis 18 Jahren. Am häufigsten, sagt sie, kommen Kinder ab einem Jahr bis zum Ende des Grundschulalters, also circa 10. Und die haben alle ganz Unterschiedliches erlebt. Unter einem Wort zusammengefasst kann man aber sagen, es sind Kinderschutzfälle. Die Kinder wurden zum Beispiel geschlagen, von ihren Erziehungsberechtigten vernachlässigt oder es wurde ihnen sexuelle Gewalt angetan. Jeder und jede, der oder die einen Kinderschutzfall oder einen Verdacht darauf hat, kann sich direkt an das Haus und damit Reinicke als erste Ansprechperson wenden. Das sind oft Kinderärzte, Schulen, Horte, Jugendämter oder Elternteile, die vermuten, diesem oder meinem Kind wurde etwas angetan. Und die Kinder kommen dann hierher.
Manchmal sind es Akutfälle, dann braucht man sowieso ein paar Minuten, um sich zu beruhigen und zur Ruhe zu kommen. Und die Zeit planen wir ein. Aber das ist eigentlich regelhaft so, dass nicht das Kind kommt und sofort der Arzt oder wer mit dem Kind sprechen muss als nächstes, sondern ich komme mit dem Kind ins Gespräch, ich erkläre ihm, warum es hier ist, wenn es noch nicht weiß, was die nächsten Schritte sind.
Reinicke selbst ist Case Managerin am Childhood House. Das hatte ich am Anfang schon gesagt. Und was das heißt, versteht man jetzt vielleicht besser. Sie ist dafür zuständig, hier alle Abläufe zu koordinieren. Von dem Zeitpunkt an, an dem ein Kind hierher vermittelt wird. Reinicke nimmt als erstes alle Eckdaten zu dem Fall auf und ruft dann die Personen an, die jeweils wichtig sind, um dem Kind möglichst gut zu helfen. Das können ÄrztInnen, RichterInnen, PsychologInnen, Polizei oder Jugendhilfe sein. Wem man braucht, das variiert von Fall zu Fall. Dazu kommen dann immer die Begleitpersonen des Kindes.
Wer muss dabei sein? Also ist das Kind zum Beispiel bei einer Pflegefamilie untergebracht worden, weil es in Obhut genommen wurde, dann wird es wahrscheinlich von der Pflegefamilie begleitet. Und wir schauen aber, wer sollte auch dabei sein? Also welche Person ist für das Kind eine Ressource und kann vielleicht das auch noch begleiten?
Das können natürlich auch die Eltern sein oder die Geschwister. Reinicke vereinbart also Termine mit allen und das macht das Childhood House besonders. Die kommen alle an diesen einen Ort. Hier sollen sich alle treffen, die an dem Verfahren beteiligt sind, die in den Fall involviert sind. Damit das Kind im besten Fall nur einmal aussagen muss und höchstens zweimal. Im Idealfall liegen also alle nötigen Termine innerhalb von kurzer Zeit. Pro Fall plant Idil Reinicke 2 bis 4 Stunden ein. Und als erstes kommt das betroffene Kind in den Warteraum, in dem wir gerade noch stehen. Der wird dann eben zum Kinderzimmer. Und das Zimmer ist eben zentral. Es bietet einen besonders geschützten Rahmen zum Ankommen. Die Kinder können sich, so gut es in der Situation eben geht, wirklich wohlfühlen. Sie können auf den gemütlichen Möbeln liegen oder spielen.
dann sind die ganzen Wände voll mit Bilderrahmen und mit verschiedensten Bildern von Kindern aus einer Schule aus Heidelberg. Die wurden, ja, ich würde sagen, ästhetisch zusammengefügt. Da gibt es ganz viel zu sehen. Mit den Kindern kann man sich auch lange damit beschäftigen. Es gibt da Tiere und Blumen und auch abstrakte Bilder, die ansprechend sind.
Man sieht eine Vase mit Sonnenblumen, einen Tiger im hohen Gras, einen Skispringer. Gemalt haben das SchülerInnen aus dem Elisabeth-von-Tadden-Gymnasium in Heidelberg, weil das einen besonderen Bezug zum Childhood-Haus hat. Dort ist nämlich auch die Person zeitweise zur Schule gegangen, die letztlich für die Einrichtung verantwortlich ist. Königin Silvia von Schweden.
Ich wusste gar nicht, dass Königin Silvia in Heidelberg zur Schule gegangen ist.
Genau, sie hat an der Grenze, ich glaube, es gehört noch zu Neuenheim, zu Hanschesheim, dort hat sie gewohnt und im Tadden-Gymnasium war sie Schülerin. Ja, genau.
Und nur, falls ihr euch jetzt wundert, hier der Hintergrund. Königin Silvia wurde in Heidelberg geboren und jetzt ist sie die Ehefrau vom schwedischen König Karl Gustav. Und sie hat 1999 in Schweden die Childhood Foundation gegründet. Das ist eine Kinderschutzstiftung, die weltweit tätig ist und sich eben auch für die Opfer von Missbrauch einsetzt. Neben Schweden selbst gibt es Organisationen in den USA und Brasilien und wegen Silvias Heidelberger Wurzeln auch in Deutschland. Dazu kommen dann nochmal 60 Partner in 14 weiteren Ländern wie Südafrika, Nepal, Moldawien oder Russland. Und in Deutschland arbeitet die Stiftung seit ein paar Jahren mit mehreren Einrichtungen zusammen, um diese Childhood-Häuser anzubieten, als ambulante Anlaufstellen für Kinderschutzfälle. Zum Beispiel mit der Berliner Charité oder eben dem Heidelberger Universitätsklinikum. Inzwischen gibt es in Deutschland 5 solcher Childhood-Häuser. Man kann sich dort sehr niederschwellig melden, schon nach einem ersten Verdacht. Wenn Eltern oder Kinderärzte zum Beispiel immer wieder ungewöhnliche Hämatome bei Kindern bemerken. Um zu erklären, was dann im Childhood-Haus passiert, führt uns Reinicke weiter in den nächsten Raum.
Das ist ein voll ausgestatteter medizinischer Raum. Der sieht ein bisschen aus wie in einer Kinderarztpraxis. Wir haben eine bunte, orangene Liege. An den Wänden sind auch Kinderbilder und an der Decke haben wir einen Himmel, also wirklich Wolken und als würde man in den Himmel schauen.
Der Raum ist voll ausgestattet. Wenn ein Arzt in einem Fall dazugerufen wird, kann er hier selbstständig arbeiten. Das heißt, er kann das Kind auf Verletzungen und andere Spuren von Gewalt oder Missbrauch untersuchen. Bei ganz schweren Fällen kommen die Kinder aber übrigens nicht hierher. Da werden sie stationär in einer Klinik aufgenommen.
Und bei der Koordination der Termine ist natürlich je nach Fall, was uns gesagt wird und gucken wir, welche Ärzte benötigt werden. Es kommt immer ein Kinderarzt dazu und dann, wenn nötig, dann nochmal ein Kinder- und Jugendgynäkologe und diese Rechtsmedizin. Oft sind sie zu zweit oder manchmal auch zu dritt bei den Untersuchungen.
Es gibt ein Kolposkop für gynäkologische Untersuchungen und andere Instrumente, die auch für die forensische Spurensicherung wichtig sind. Man kann hier direkt alle Verletzungen dokumentieren, um die Bilder später als Beweise vor Gericht zu nutzen. Wenn irgendwas davon einem Kind aber zu viel wird, darf es zu jedem Zeitpunkt auch Nein sagen, einen Schritt ablehnen.
Sie haben immer die Möglichkeit, auch Nein zu sagen. Und es gibt manchmal, dass ein Arzt zum Beispiel rausgeschickt wird oder ja, das kann schon sein. Oder die Kinder entscheiden, ich gehe mit meinen Eltern zur Untersuchung. Manche sagen, ich möchte sie nicht dabei haben. Da richten wir uns nach den Kindern. Und die Zeit haben wir auch, das alles zu besprechen und dann so umzusetzen.
Dafür ist die Zeit im Warteraum in diesem Kinderzimmer davor ja so wichtig. Dieses Ankommen im geschützten Rahmen. Damit die Kinder lernen, dass das Childhood-Haus vor allem ihr Ort ist, wo es okay ist, dass sie mitbestimmen. Noch bevor ein Kind zum Beispiel dann auch untersucht wird, darf es selbst durch alle Räume einmal durchgehen, darf sich alles anschauen, darf überall herumlaufen. Und vieles wirkt eben wirklich wie in einer Wohnung. Wir gehen schnell wieder weiter. Und schließlich stehen wir am Ende von dem langen Gang, bei der letzten Türe, hinten links.
Das ist das Vernehmungszimmer. Hier sind 2 Sessel und in der Mitte sind so Beistelltische. Da steht ein Computer drauf, ein Laptop. Ein kleines schwarzes Gerät ist auf dem Tisch. Das ist ein Mikrofon und gegenüber ist dann nochmal ein Fernseher. An den beiden Seiten der Stirnseite der Wand sind oben Kameras angebracht. Und über uns befindet sich auch noch mal eine Kamera, die macht eine 360-Grad-Ansicht.
Das klingt jetzt vielleicht mal nicht so wirklich entspannt. Kameras, Mikrofone, ein Laptop. Aber das täuscht ein bisschen. Der Raum ist wirklich angenehm. Man kann die Vorhänge zuziehen, die Tür zumachen. Und dann ist man ziemlich abgeschirmt von allem. Von der Welt da draußen, von den anderen Räumen im Childhood-Haus. Und das sagt auch die Frau, die hier im Vernehmungsraum sehr oft arbeitet.
Wir können es gerne wieder so machen, genau. Wie gleich, dass wir auf einer Seite sitzen.
Ja, super, hier sitze ich immer. Okay, gut.
Das ist Britta Nagel. Sie ist Richterin am Amtsgericht Heidelberg.
Und ich bin da unter anderem zuständig für die Vernehmung von Kindern und Jugendlichen als Zeugen in Strafverfahren.
Nagel hat dort mit sehr unterschiedlichen Fällen zu tun. Oft geht es aber eben um sexuellen Missbrauch oder Körperverletzung. Manchmal auch andere Straftaten.
Jegliche Art, in denen eben Kinder, in denen es auf die Aussage von Kindern ankommt und in denen diese Aussage so wichtig ist, dass man also die nicht ersetzen kann durch die Aussage von erwachsenen Zeugen und eben die Kinder aber nicht damit belasten will, dass sie in eine Hauptverhandlung kommen müssen, ins Gericht, in einen Gerichtssaal mit dem Angeklagten und anderen.
So eine Hauptverhandlung kann für Kinder sehr belastend sein. Da gibt es mehrere Runden Vorbereitung. Man weiß nie, wie lange ein Verfahren wirklich dauert und wie oft eine Aussage nötig sein wird.
Und dann ist es natürlich am Gericht so, dass das Ganze eine sehr viel offiziellere Note hat, weil einfach da laufen viele Wachtmeister rum, da laufen viele Anwälte oder Richter in Robe. Das hat gerade für Kinder, glaube ich, häufig was sehr viel Einschüchterneres als so ein Gebäude, was wie ein normales Haus einfach aussieht.
Dabei sind, muss ich dazu sagen, im Childhood-Haus natürlich auch andere Personen da, nur eben ein paar Räume weiter. Und zwar so, dass das Kind sie im Idealfall vergisst. Eltern oder Begleitpersonen warten im Warteraum. Im sogenannten Technikraum sitzen dann außerdem die jeweils nötigen VertreterInnen von Polizei und Justiz. Die können über die Videokameras zuschauen, während das Kind im Vernehmungsraum aussagt. Über den Laptop vor Britta Nagel, der Richterin, können sie mit ihr chatten und dann zum Beispiel Fragen schicken, die dem Kind noch gestellt werden sollen. Das Video- und Tonmaterial wird dann auch direkt gespeichert, damit die eingebundenen Behörden weiter darauf zugreifen können. Damit die Kinder am Ende eben nicht öfter aussagen müssen.
Also der Normalfall, der absolute Regelfall ist, dass die Kinder zweimal vernommen werden. Einmal von der Polizei und dann einmal von mir als Richterin. Das hat natürlich für die Kinder den Nachteil, dass sie zweimal drüber sprechen müssen. Aber das hat den großen Vorteil, dass man gucken kann, ob das Kind in seiner Aussage konsistent bleibt.
Britta Nagel sagt uns, dass sie die Aussagen von Kindern dabei grundsätzlich wie die von allen anderen Zeuginnen auch behandelt. Das muss sie, wenn sie juristisches Gewicht haben sollen. Nagel versucht aber natürlich trotzdem, besonders auf die Kinder einzugehen.
Ich erkläre denen also wirklich mehr so den konkreten Ablauf und sage denen vorher auch, dass ich sie hier belehren muss, dass sie die Wahrheit sagen müssen und dass ich am Anfang so ein paar formelle Fragen stellen muss, also wie sie heißen, wie alt sie sind, wo sie wohnen, solche Dinge. Und dann stelle ich eine sehr allgemeine Frage dazu, was passiert ist, weil ich ja will, dass sie eben von sich aus erzählen. Und da kommt es einfach auf den Einzelfall an, aber in der Regel leite ich das damit ein, dass es um den so und so geht und frage, ob mit dem irgendwas Besonderes passiert ist oder ob da mal was vorgefallen ist.
Das klingt jetzt wahrscheinlich ein bisschen offensichtlich, so zu beginnen. Aber es ist eben nicht egal, wie man diese Fragen formuliert. Und gerade bei Kindern ist das nochmal was Besonderes. Es gibt Fälle, bei denen Kinder zum Beispiel in den USA vernommen wurden und von Missbrauchserfahrungen gesprochen haben, die sie gar nicht erlebt haben. Da sind Eltern und auch Polizisten teilweise so sehr von bestimmten Taten ausgegangen, dass sie schon sehr suggestiv gefragt haben.
Und klar, wenn man Fragen stellt, dann sollten die möglichst offen gestellt sein, es soll auf keinen Fall die Antwort quasi vorgelenkt oder vorgegeben sein, dass das Kind nur noch Ja oder Nein sagen muss, sondern es soll mit eigenen Worten schildern, was passiert ist.
Bei manchen Vorfällen ist das aber natürlich leichter als bei anderen, sagt Nagel.
Also ich denke, das hängt vom Kind ab. Manchen tut es gut, das dann zu sagen, und es sprudelt quasi aus ihnen raus. Aber es gibt durchaus auch Kinder, bei denen man merkt, die wollen es eigentlich lieber vergessen, als das jetzt nochmal im Detail kundzutun.
Dabei geht es für das Strafrecht, für den Prozess, der am Ende stehen soll, eben um sehr viele konkrete, harte Fakten.
Wann war das? Wo war das? Woran kannst du das festmachen, dass es dann und dann war? Also die müssen sich schon, oder wir versuchen, so konkrete Dinge einfach rauszukriegen, weil das natürlich später für die Anklage wichtig ist, ob das einmal passiert ist oder fünfmal oder zehnmal und wie alt das Kind war. Und dass man eben auch sagen kann, wo der Tatort war. Und gerade bei so wiederholenden Straftaten ist das natürlich schwer fürs Kind, das dann so festzumachen und diese Einzelheiten bringen zu können.
Wenn Britta Nagel diese offenen Fragen an das Kind stellt, kennt sie dabei aber natürlich schon alle bisherigen Ermittlungen.
Wenn jetzt aber in dieser Schilderung Dinge fehlen, die ich wichtig finde, die sich aus der Akte schon ergeben oder vielleicht auch Widersprüche oder so, dann kann ich da gezielt nachhaken.
Dazu zählen dann auch die Aussagen von anderen Zeuginnen in dem Fall, die vielleicht schon in den Akten sind. Auch mit denen kann Nagel das, was das Kind erzählt, abstimmen. Und erst wenn sie selbst keine Fragen mehr hat, können sich dann Personen über den Chat am Laptop zu Wort melden, die das Ganze aus dem Technikraum mit anschauen.
Das ist dann erst, wenn ich fertig bin, dann sage ich zu dem Kind, also ich habe jetzt keine Fragen mehr, wir schauen mal, ob jemand anderes noch was fragen will. Und dann spätestens werden die Kinder natürlich wieder dran denken, ach ja, da sitzen ja noch mehr Leute, die dürfen jetzt auch noch schauen, ob sie irgendwas wissen wollen.
In der Regel sind das nur noch Ergänzungen. Es geht um einzelne Details, nach denen Nagel fragt. Und es gibt neben dem Technikraum auch noch ein zweites Zimmer im Childhood-Haus, aus dem zu dem Zeitpunkt Fragen kommen können. Und das liegt außerhalb der eigentlichen Wohnung, wie wir das hier immer nennen. Es ist ein einzelnes Zimmer vor der Wohnungstür. Während die Kinder drinnen überall frei herumlaufen können, alle Personen sehen und ihnen Fragen stellen können, ist das hier anders. Idil Reinicke, die Case-Managerin, hat uns das Zimmer vorhin gezeigt.
Der befindet sich daneben dran.
Es ist das sogenannte Beschuldigtenzimmer. Recht minimalistisch eingerichtet, vielleicht 12 Quadratmeter groß. In einem Fall, in dem einem Kind sexuelle Gewalt angetan wurde, kann hier der oder die Beschuldigte sitzen.
Und hier kann dann der Beschuldigte mit seinem Anwalt oder ja, dem auch der Befragung dann folgen. Und wie ich Ihnen gesagt habe, auch hier, die sind dann an dem Chat, können sich beteiligen und der Anwalt kann dann auch Fragen stellen, die Richterin dann noch zu fragen hat. Oder fragen soll, genau.
Dass dieser Raum von den anderen klar abgetrennt ist, ist auch Richterin Britta Nagel wichtig. Auch wenn sie sagt, dass am Ende nur sehr wenige Beschuldigte auch wirklich selbst kommen. Die meisten lassen sich durch ihre Anwältinnen vertreten.
Wenn der mal da ist, dann ist das, mache ich das auch dem Kind klar, dass der hier nicht herkommen kann und so, dass es ungefährlich ist. Aber es ist natürlich trotzdem eine andere Situation, wenn man weiß, ein paar Zimmer weiter sitzt jemand, über den man jetzt eben Dinge berichtet, die der nicht gut finden wird.
Oft sitzen die Beschuldigten zu dem Zeitpunkt, an dem ein Kind hierher gebracht wird, ohnehin schon in Untersuchungshaft. Durch die räumliche Trennung wird in anderen Fällen aber zum Beispiel auch vermieden, dass die Beschuldigten das Kind noch beeinflussen können. Das kann manchmal vorkommen und gerade dann entscheidend sein, wenn es nicht ganz eindeutige Sachlagen gibt.
Und obwohl ich zum Beispiel einen Jungen vernommen habe, da war der Beschuldigte der Vater, der getrennt war von der Mutter. Und die Mutter hat eben nach einem Gespräch mit dem Kind da ein Sachverhalt zur Anzeige gebracht, was im Haushalt des Vaters und dessen neuer Frau passiert sein soll. Da hätte man jetzt vielleicht denken können, oder da hätte es, ja, hätte es vielleicht so eine Konfliktsituation geben können. Aber da zum Beispiel hat die Mutter sich total vorbildlich verhalten. Und man hat, die hatte so Gespräche mit dem Kind auf dem Handy mitgeschnitten und da hat sie überhaupt nicht suggestiv das Kind befragt, sondern hat das sehr offen erzählen lassen.
Gerade bei solchen Fällen im familiären Bereich Zeigt sich dann also auch, sagt Nagel, wie wichtig eine Aussage von einem Kind sein kann. Wenn es zum Beispiel keine anderen Zeugen gibt oder keine Missbrauchsdarstellungen ausgewertet werden können, wie bei den Fällen, über die wir auch schon gesprochen haben, dann liegt eigentlich alles an der Aussage vom Kind. Und wie jeder und jede Erwachsene können übrigens auch Kinder ihre Aussage verweigern. Das erklärt Britta Nagel den Kindern. Du musst nicht gegen deinen Vater oder deine Mutter aussagen, wenn er oder sie danach bestraft wird. Und manche Kinder machen das dann auch nicht.
Also es gibt durchaus Fälle, in denen man damit leben muss, dass das Kind diese Entscheidung trifft, es will keine Aussage machen und man dann ziemlich sicher weiß, jetzt geht jemand straffrei aus, obwohl der wahrscheinlich eine schlimme Straftat begangen hat. Das kann durchaus passieren.
Wenn Nagel am Ende mit ihrer Vernehmung fertig ist, ist der Fall für sie im Prinzip auch abgeschlossen. Sie ist dann nicht im Gerichtsprozess dabei und hat auch nichts mit dem Urteil dort zu tun. Ihre sogenannte richterliche Vernehmung aus dem Childhood House kann aber im Gericht verwendet werden, damit das Kind eben nicht mehr zur Hauptverhandlung kommen muss. Und das spart oft nicht nur Zeit.
Also Sie haben den großen Vorteil, dass häufig die Täter geständig sind, wenn sie eine gute Aussage vom Kind haben. Das verkürzt die Hauptverhandlung natürlich total. Wenn der Täter sieht, das Kind hat so detailreich Dinge beschrieben, es hat Gefühle dazu geäußert, es gibt eigentlich keinen Zweifel daran, dass das, was das Kind da gesagt hat, richtig ist, dann passiert es häufig, dass die Täter geständig sind.
Und das bringt uns zurück zum Fall Lüchte. Genauer genommen zu den Gerichtsverfahren.
Also das Verfahren selber habe ich ab dem Moment als positiv empfunden, in dem gesagt worden ist, auf Seiten der Verteidigung, wir machen Geständnis. Es wird alles unumwunden eingeräumt.
Das ist wieder der Opferanwalt Roman von Alvensleben, der vorhin schon kritisiert hat, wie die Kinder im Fall Lüchte befragt worden sind. Und auch bei der Hauptverhandlung vor Gericht soll lange nicht klar gewesen sein, ob und in welchem Umfang die Kinder noch einmal darüber sprechen müssen, was Andreas V. und Mario S. ihnen angetan haben.
Wir kennen ja die Akten im Gegensatz zu den Journalisten, die kennen die nicht. Wir kennen die und wir wissen, was da für schlimme und grausame Dinge passiert sind. Und das aus einem Kindermund zu hören in so einer Hauptverhandlung, die zwar nicht öffentlich ist, aber da sitzen dann natürlich auch viele Nebenklagevertreter und Prozessbeteiligte, das wollte ich nicht.
JournalistInnen können bei solchen Prozessen für bestimmte Teile der Verhandlung auch ausgeschlossen werden, damit die Opfer geschützt sind. Im Fall Lüchte wären womöglich trotzdem sehr viele Menschen im Saal gewesen. In den Urteilen sind ja insgesamt 32 Opfer angeführt und die wurden alle von RechtsanwältInnen vertreten. Da kommen schon einige Leute zusammen. Aber damals gibt es eben auch genug Beweise in dem Fall.
Also da war einfach zu viel auch an Videomaterial, an Dingen, die eben nicht verschwunden waren, sondern tatsächlich noch festgestellt werden konnten. An Aussagen, an auch Auswertungen von Chats.
Die beiden Täter legen damals auch schnell Geständnisse ab. Die meisten Menschen sind sich sicher, dass Andreas V. und Mario S. schuldig gesprochen werden, dass sie lange Haftstrafen bekommen. Und deshalb entschließt sich die vorsitzende Richterin damals für ein anderes Vorgehen mit den Kindern. Sie stellt es ihnen komplett frei, ob sie vor Gericht noch einmal ausführlich über die Gewalttaten sprechen wollen oder nicht.
Wir haben das beraten und wir wollten eigentlich das machen und wir haben es auch gemacht aus folgendem Grund und ich bin immer noch dafür, weil die Kinder müssten 3-4 Mal aussagen. Die Kinder kriegen nicht mit, wie das Ganze zu Ende geht. Die Kinder haben ein schlimmes Erlebnis am Anfang, müssen ein paar Mal zur Polizei, da sind sie irgendwie wichtig, aber die wissen gar nicht, ob man ihnen glaubt. Hat man mir geglaubt, was ich da erzählt habe? Das ist ja häufig auch in diesen Verfahren das Thema, dass man sagt, das Kind lügt, das stimmt alles nicht und so weiter.
Lisa, das Mädchen, das mit ihrer Anzeige ausschlaggebend für den Prozess gegen Andreas V. war, kommt also in den Zeugenstand. Mit dabei ist eine psychosoziale Prozessbegleiterin, die sie beantragt hatten. Alle anderen Anwältinnen der Nebenklage verlassen den Saal, um Lisa Raum und Ruhe zu geben. Darauf hatten sich alle verständigt. Und auch die Richterin macht etwas Ungewöhnliches. Sie zieht ihre Robe aus und geht nach unten zu Lisa.
Und dann hat die Richterin, Frau Grudder, die Vorsitzende, das toll gemacht und hat eben den Kindern erklärt, die dann noch kurz das bestätigt haben, auf eine tolle Art und Weise der Befragung, dass sie sich daneben gesetzt hat. Euch wurde geglaubt. Das, was ihr gesagt habt, war die Wahrheit.
Am Ende ist es ja auch das, was zählt, das Kindeswohl. Bei allem, was sonst im Fall Lüchter auch so katastrophal falsch gelaufen ist. Die lange ignorierten Hinweise, die Fahrlässigkeit des Jugendamts, das Polizeiversagen und die Ermittlungsfehler. Für Roman von Alvensleben gibt es jetzt, im Nachhinein, oder gerade jetzt zur Aufarbeitung, auch noch etwas anderes, was wichtig ist. Entschädigungen für die Opfer.
Das wird alles immer auf ein Tropfen auf den heißen Stein sein. Wenn ein Mensch kann ja lebenslang unter diesen Folgen eines Missbrauchs leiden. Borderline, Ritzen, was wir alles kennen in diesen Zusammenhängen. Psychische Probleme bis hin zu stationären Aufenthalten, die länger dauern. Da kann man ja mal was anbieten. Das ist aber nicht gekommen.
Es gibt in Deutschland das Opferentschädigungsgesetz. Menschen, die Opfer von Gewalttaten geworden sind, denen steht demnach eine finanzielle Entschädigung zu. Auch medizinische und psychologische Behandlung. Das alles müssen die Betroffenen aber selbst beantragen.
An meinem Mandantin ist keiner herangetreten und hat gesagt, wie können wir dir helfen? Wir mussten kämpfen dafür, dass wir 20 therapeutische Stunden einschließlich Begleitung durch die Mutter und mit der Mutter zusammen bekommen haben.
Das ist auch etwas, was Matthias Katsch fordert, über den wir vorletzte Folge gesprochen haben, im Zusammenhang mit dem Canisius-Kolleg. In seinem Buch »Damit es aufhört« gibt es ein Schlusskapitel mit der Überschrift »Eine Agenda für die Zukunft«. Darin fordert Katsch, dass Opfer angemessen entschädigt werden, dass sie einen leichteren gesetzlichen Zugang zu diesen Entschädigungen haben und dass auch Institutionen wie die katholische Kirche, die Schuld auf sich geladen haben, von sich aus mehr Geld geben. Im Idealfall würden sie sich direkt mit den Opfern austauschen und gemeinsam festlegen, wie hoch diese Zahlungen sein sollten. Sie würden die Betroffenen also mit einbeziehen. In einer Studie des Betroffenenrats kommen noch andere Stimmen dazu zu Wort, die solche Probleme beschreiben. Manche Menschen sind demnach verzweifelt, weil sie für ihren Antrag auf Opferentschädigung Akten brauchen, die sie von manchen Institutionen nicht bekommen. Oder es stehen Sätze in der Studie wie: Individuelle Fortschritte in der Therapie gleichen soziale Nachteile und Stigmatisierung aufgrund der Folgen der Gewalt wie Arbeitsunfähigkeit und Armut nicht aus. Die Folgen von sexueller Gewalt können eben sehr dauerhaft sein. Und das macht Prävention natürlich umso wichtiger, damit Übergriffe gar nicht erst passieren. Dafür müssten Beratungsstellen und Hilfseinrichtungen viel dauerhafter und besser finanziert werden. Alle Orte, die mit Kindern zu tun haben, müssten zu Kompetenzzentren werden, um Missbrauch früh zu erkennen. So hat das Matthias Katsch formuliert. Und wie auch jede und jeder Einzelne dazu beitragen kann, sexuelle Gewalt zu bekämpfen, darum geht es in der nächsten, unserer letzten Folge.
Ich höre ganz oft in Schulungen, ach, das war doch nur ein Witz. Und Gewalt fängt manchmal eben bei einem Witz an. Wir wissen auch, dass Grenzverletzung die erste Stufe zu sexualisierter Gewalt ist. Und es war vielleicht eben nicht nur ein Witz.
Vor aller Augen ist ein FIO Original produziert von der Süddeutschen Zeitung. Wenn ihr jetzt Hilfe sucht oder einen Ansprechpartner, eine Ansprechpartnerin zu dem Thema, dann findet ihr Links dazu in den Shownotes. Es gibt dort zum Beispiel auch die Nummer für das Hilfetelefon sexueller Missbrauch. Das ist bundesweit erreichbar, kostet nichts und ist total anonym. Da können sich Betroffene von sexueller Gewalt melden, Angehörige und eigentlich jeder und jede, der oder die Rat braucht. Die Nummer ist 0800 22 55 530. Redaktion dieses Podcasts hatten Marisa Gierlinger, Jana Stegemann und ich, Vincent Vitus Leitgeb. Produktion und Regie Vitus Aumann und Carlo Sarski. Sounddesign Bonnie Stoef. Redaktion FAJO Isabel Lübert-Rhein und Tristan Lehmann. Gesamtleitung FAJO Tristan Lehmann und Luca Hirschfeld.